13 hinein, eigentlich bis zum Ende von Kapitel 13. Der nächste Abschnitt, nachdem Paulus die Grundlage gelegt hat für seinen Aufruf zu einem rechten, dem Heil entsprechenden Verhalten, beginnt mit 12, Vers 9 und geht bis zum Ende von 13, Vers 14. Da geht es um das Thema Liebe und Gerechtigkeit. Im ersten Abschnitt, den Versen 9 bis 13, geht es um echte Liebe. In diesem Text kommt jeder von uns dran. Heute Abend müssen wir damit rechnen, dass Gott mit einem Scheinwerfer die Reihen durchgeht und niemand kommt heute Abend davon. Jeder bekommt etwas. Und wenn Sie also nicht durchleuchtet werden möchten, dann gebe ich Ihnen jetzt eine Gelegenheit, schon nach Hause zu gehen, wenn Sie wollen. Oder Sie können sich ganz gemütlich hinsetzen oder zurücklehnen und schlafen oder die Ohren zumachen. Ich werde heute Abend wahrscheinlich nicht zu laut sprechen. Und dann können Sie also so tun, als ob es Sie nicht angeht. Aber was Paulus jetzt zu sagen hat, ist so praktisch, geht ins Leben so tief hinein, dass niemand von uns da nicht sagen könnte, er sei hier nicht angesprochen, das würde hier nichts für ihn sein. Nun zuerst einmal etwas Allgemeines in Bezug auf den Abschnitt 12, Vers 9 bis 13, Vers 14. Da geht es, wie gesagt, um Liebe und Gerechtigkeit. Es ist interessant für mich, dies festzustellen, weil ich entdeckt habe, dass der Charakter Gottes gerade diese zwei Haupteigenschaften kennt. Wenn ich heute Abend versuchen sollte, Gott zu erklären oder ihn zu beschreiben, was letztlich nicht möglich ist, aber er hat genügend von sich offenbart, dass man über ihn sprechen kann. Man muss unterscheiden, dass es sehr häufig, besonders in unserer wissenschaftlichen Zeit, häufig ein Fehler, der begangen wird. Man sagt, wenn ich nicht sämtliche Auskünfte habe, nicht sämtliche Fakten beieinander habe bei einem gewissen Thema, kann ich das Thema selbst nicht kennen. Nachdem man entdeckt hat, dass nur ein Partikelchen von Information, ein Bit, wie man in der Wissenschaft sagt, die ganze Sache umstellen könnte, ist man sehr genau geworden in der Sammlung, in dem Sammeln von sämtlichen nur möglich zur verfügenden Informationen in Bezug auf ein Thema. Und da besteht die Gefahr, dass man abhängig wird von diesem System. Mit der Wahrheit ist es aber nicht so, obwohl sehr oft entscheidende Informationen fehlen können und wir ein falsches Bild haben, ist Teilwahrheit dennoch Wahrheit. Auch wenn ich nicht alles über dieses Pult kenne, ich habe das von innen noch nicht gesehen, aber ich kenne genügend von diesem Pult, um es einigermaßen beschreiben zu können. Und was ich sehe, kann ich genau beschreiben. Und auch wenn wir nicht alles über Gott wissen, das, was wir wissen, ist genaues Wissen. Wir müssen nicht alles über Gott wissen, um ihn wirklich überhaupt kennen zu können. Was er sagt, ist die Wahrheit, auch die Teilwahrheit über ihn, die er uns eröffnet hat. Und wenn ich das tun sollte heute Abend, Gott versuchen wollte zu beschreiben, dann würde ich sprechen von seiner eigentlichen Person. Das heißt, was ist nun Gott an und für sich? Er ist eine Person, er ist ein Geist, er ist eine Persönlichkeit, obwohl er keinen Körper hat und so weiter. Und dann könnte man sprechen von der Größe Gottes. Gott ist groß in seinem Wesen. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, ewig. Gott ist sehr groß, unendlich groß für uns. Das heißt aber nicht, dass er nicht Grenzen hätte oder spezifisch wäre. Gott ist nicht so unendlich, dass er einfach schlussendlich nichts ist, nicht so, sondern er ist etwas ganz Bestimmtes. Er ist so und nicht so. Wir sind nicht Pantheisten, die sagen, dass alles, was da ist, dasselbe ist, und zwar Gott. Nein, Gott ist nur eine gewisse Persönlichkeit. Und in seiner Größe ist er das, was er ist und bleibt, was er ist. Aber dann könnten wir sprechen von seinem Charakter. Und wenn wir von seinem Charakter sprechen wollten, dann müssten wir sprechen von seiner Liebe und von seiner Heiligkeit. Ich habe schon gesagt, in diesen Tagen zur Liebe gehört Gnade. Ich glaube, ich habe erwähnt Barmherzigkeit, Erbarmen und so weiter, Wohlwollen. Zur Heiligkeit gehört Gerechtigkeit, Treue, Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Diese Dinge gehören zur Heiligkeit. Nun hat Gott Menschenwesen geschaffen in seinem Bilde, die sein Bild hier in dieser Welt sein sollen. Zur alten Zeit, schon vor Christus, hat es mitunter sehr, sehr große Königreiche gegeben. Da hat es Königsmänner gegeben, die sich sehr groß dünkten und haben versucht, Länder zu erobern, genau wie in späteren Zeiten. Dann kam es vor, wenn ein König ein neues Land erobert hatte, dass er dann in diesem Land eine Statue, ein Standbild von sich selbst erhöhte, was die Leute dann daran erinnern sollte, dass ein anderer König sei in ihrem Land. Das war ein Ebenbild vom König, eine Erinnerung an den, der König war im Land. Das ist ein schönes Bild von der Schöpfung des Menschen. Wir Menschen sind ein Standbild des Herrschers dieses Landes, das ständig dieser Welt ankündet, wer eigentlich hier König ist. Dazu sind wir gerufen, so ein Ebenbild, so eine Erinnerung Gottes zu sein. Nun ist ja natürlich dieses Bild verstümmelt worden, leider, aber in Jesus Christus, dem vollkommenen, dem menschgewordenen Gott, dem vollkommenen Ebenbild Gottes, kann jetzt dieses Ebenbild bei uns wiederhergestellt werden. Das beginnt in der Wiedergeburt und wächst dann im Glaubensleben und wird vollendet, wenn Jesus Christus wiederkommt. Nun lehrt uns das Neue Testament, dass wir nicht ein Gesamtebenbild werden von Gott. Wir werden nicht so groß wie Gott. Wir sind zwar Geister und ähneln Gott in der Beziehung. Wir sind Persönlichkeiten, aber wir sind nicht so groß wie Gott. Aber wir sollen im Charakter sein wie Gott, liebevoll und heilig. In Epheser Kapitel 1, Vers 4 sagt Paulus, dass Gott uns erwählt hat, damit wir heilig seien und unsträflich in der Liebe. Da haben wir wieder diese zwei Eigenschaften Gottes beim Ebenbild Gottes des Menschen. Im ersten Johannesbrief sagt der Apostel zweimal, Gott ist, eigentlich dreimal, aber in Kapitel 4 sagt er dasselbe zweimal. In Kapitel 1, Vers 5 sagt Johannes, Gott ist was? Er weiß es. In Kapitel 1, Sie haben das andere. Gott ist Licht. Vielleicht käme der erste Johannesbrief mal bald dran, Bruder Ehle. Gott ist Licht. Und dann in Kapitel 4, und damit man es gut behalten kann, 2 mal 4 macht 8 und 2 mal 8 macht 16. In Kapitel 4, den Versen 8 und 16, sagt der Johannes zweimal, Gott ist Liebe. Da haben wir diese zwei Eigenschaften. Licht, das erinnert an Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und tatsächlich sind das die zwei Themen des Apostels in diesem Brief, der sehr schwer einzuteilen ist übrigens. Wenn Sie da Schwierigkeiten mal hatten, versuchten eine Predigt zu machen, seien Sie nicht entmutigt. Oder Sie dürfen genauso entmutigt sein wie jeder andere Theologe, der es mal versucht hat. Ja? Erster Johannesbrief ist furchtbar schwer aufzugliedern. Aber thematisch kann man diese zwei Pole hinstellen. Der Apostel kommt immer wieder zurück auf diese zwei Gedanken. Gott ist Licht oder heilig und gerecht. Er durchleuchtet uns und Gott ist Liebe. Und er betont, dass wir, seine Kinder, auch so zu sein haben. Wenn Gott so ist, dann geht er mit uns so um. Und dann sollen wir so sein, wie er ist. Zu Israel sagt er, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und der Apostel Petrus führt diese Stelle an, ich glaube, sie stammt aus 2. Mose 19. Diese Stelle führt Petrus in 1. Petrus 2 an und wendet sie an für die neutestamentliche Gemeinde. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Gott ist Liebe und wir sollen liebevoll sein. Wir können nicht die Liebe sein, aber wir können so sein in etwaigem Maße wie Gott. Diese zwei Hauptcharaktereigenschaften Gottes, die sich wiederfinden und widerspiegeln sollen beim Gläubigen, bei dem an Jesus Christus, den Sohn Gottes, Glaubenden, die bespricht Paulus hier in diesem Text, wenn, nachdem er jetzt die Grundlage gelegt hat, weiter ausführt, wie Christen sich zu verhalten haben. Das heißt, dem Heil, das sie angenommen haben und in dem sie stehen, entsprechend sich zu verhalten haben. Wie sieht das aus, wenn ein Christ so lebt, wie das Heil, das ihn gerettet hat, es bestimmt, von innen her? Ich habe schon versucht, deutlich zu machen, dass das von innen her kommt, von Christi, von Gottes Wirken in uns. Nun, ich will heute Abend nicht eine so detaillierte Gliederung besprechen, wie ich das in den vergangenen Tagen getan habe. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, können Sie sie aufschlagen und ich will den Text entlang einfach lesen und ihn kommentieren. Also, Römer 12, Vers 9, hier beginnt ein Abschnitt, der bis Vers 13 geht und die erste Aussage ist das Thema des ganzen Textes. Die Liebe sei ungeheuchelt. Aber jetzt muss etwas deutlich gemacht werden. Ich nehme an, dass in den meisten Übersetzungen Sie jetzt einen Punkt haben. Wer hat nicht einen Punkt nach diesem Satz? Wie bitte?
Ausrufezeichen
sogar. Ja. Und das heißt, dass nach dem wahrscheinlich ein neuer Satz beginnt. Und damit, dass ein neuer Satz beginnt, ist der Zusammenhang oder geht der Zusammenhang zwischen dem zweiten und all den anderen Sätzen verloren, die Beziehung, der Zusammenhang zwischen den Sätzen und dem ersten Satz. Denn die ganzen Aussagen da bis einschließlich Vers 13, das sind so Einzelaussagen, wo immer wieder ein Endwort, END, ein Endwort vorkommt. Zum Beispiel, ich fange einmal an zu lesen, damit Sie das, mit Ihnen das deutlich wird. Die Liebe sei ungeheuchelt, das Böse verabscheuend, dem Guten anhangend, in der Bruderliebe zueinander, herzlich gesinnt seiend und so weiter und so weiter. End. Das sind, wenn Sie nicht zu bedrückt werden, wenn ich etwas von Grammatik sage, manchen fällt es schwer, wenn man anfängt von Grammatik und Sprache etwas zu sagen. Das war in der Schule nicht das schönste Fach. Es konnte sehr trocken sein, aber es kann auch sehr interessant sein, wenn Sie einen richtigen Lehrer haben. Für mich wenigstens war es sehr interessant. Diese Endwörter sind Partizipien. Das ist ein langes Wort. Das heißt, es ist ein Zeitwort, das zum Ausdruck bringen soll, Verschiedenes. Man muss jetzt vom Zusammenhang her versuchen festzustellen, genau was. Aber es geht darum, dass das, was jetzt geschieht oder beschrieben wird, eine Tat, ein Vorkommen, das jetzt beschrieben wird, eine Bewandtnis hat zu dem, was vorher ging. Zwei Tätigkeitswörter stehen in Zusammenhang. Die Liebe sei ungeheuchelt, das Böse verabscheuend. Das heißt, indem das Böse verabscheut wird oder während es geschieht oder weil und so weiter. Hier finden wir bald heraus, welche Art die Beziehung ist. Nämlich, die Liebe wird festgestellt, oder die Echtheit der Liebe kommt zum Ausdruck, indem all das andere, was hier folgt, stattfindet. Mit anderen Worten, Wenn die Liebe echt ist, sieht das so aus, wie in den Versen 9 bis 13 geschrieben steht. Wir haben jetzt also noch einen Text über die Liebe, wenn wir wissen wollen, was sie ist. 1. Korinther 13 ist also nicht der einzige Text, der sehr ausführlich spricht über die Liebe. Dieser Text sagt uns genau, und zwar noch praktischer fast als 1. Korinther 13, was Liebe ist oder wie sie aussieht. Fangen wir an. Die Liebe sei ungeheuchelt. Ungeheuchelt heißt, dass sie echt sein soll, sie soll nicht eine Nachahmung sein nur, sie soll nicht, wie nennt man einen Menschen, ein Heuchler, ja, das ist da. Sie soll nicht geheuchelt sein, sie soll nicht falsch sein, sie soll echt sein, sie soll von innen her kommen. Das Böse verabscheuend. Was hat denn Liebe zu tun mit dem Verabscheuen von dem Bösen? Sehr, sehr viel. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, wer nicht gegen etwas ist, da möchte ich wissen, ob er für etwas ist. In diesem Leben gibt es für und gegen, weil es das Gute und das Böse gibt. Es ist nicht alles einerlei. Das ist übrigens eine Philosophie, der manche Christen auch verfallen sind, obwohl sie nicht wussten, was da geschah. Passen Sie mal gut auf, wie oft sie denken und in sich selbst sagen, es macht doch keinen Unterschied, es macht doch nichts aus. Das ist eine Denkweise, die uns seit einigen Jahren eingeflößt worden ist, auf verschiedene Art und Weise. Eine ganz bewusste Philosophie. Die Uniformitätsphilosophie, es macht nichts aus. Das ist philosophisch extremer Sozialismus. Vollkommene Einebnung und mündet in sehr schnell und sehr leicht in die asiatische Philosophie, wo letztlich alles eins ist, ein großer Topf, ein großer Ozean und alles geht darin unter. Es ist nicht christlich. Sie ist nicht biblisch. Sie hat nichts mit der Religion zu tun, die die Juden haben, die Juden des Alten Testamentes und die Christen des Alten und Neuen Testamentes. Denn diese kennen einen Gott, der anders ist als andere Götter. Er ist nicht zu verwechseln mit Krishna oder anderen Göttern. Und dieser Gott hat Gegenständlichkeit geschaffen. Er hat Männer geschaffen und er hat Frauen geschaffen und die sind verschieden voneinander. Aber diese Philosophie sagt, es ist kein Unterschied. Das wird gesagt. Gott hat Unterschiede geschaffen. Er hat Verwandtschaft geschaffen, aber in der Verwandtschaft noch Unterschiede. Und dazu kommt noch, dass es das Gute und das Böse gibt. Und das Böse hat Gott nicht geschaffen, obwohl er davon weiß, da liegt ein großer Schleier über ein großes Feld. Aber wir wollen nicht zu denen gehören, die aus diesem Thema eine Schule machen, wie es in Offenbarung wohl zweimal heißt, Satans Schule. Wir wollen nicht dort in die Schule gehen und studieren, was das Böse ist. Das brauchen wir gar nicht so zu wissen. Adam und Eva wären sehr gut ausgekommen mit nur einerlei Kenntnis des Guten, brauchten gar keine Erkenntnis des Bösen. Aber als sie selbst taten, dann kannten sie auch das Böse. Wir wissen, dass es das gibt aus eigener Erfahrung und wir müssen wissen, wie wir davon loskommen. Aber wir brauchen da nicht in die Schule zu gehen. Aber wir müssen wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gutem und Bösem. Und wir müssen das Böse bekämpfen, verabscheuen. Und je stärker die Liebe zu Gott, je stärker die Liebe zu Jesus Christus, je stärker wird der Hass sein gegen das Böse. Heiligkeit wird in starkem Maße motiviert oder getrieben von Liebe zu Gott und von Hass zur Sünde. Kennen Sie diesen Hass? Regen Sie sich mal auf innerlich über das Böse? Macht es etwas aus, ob Menschen sündigen oder nicht? Macht es etwas aus, ob Menschen die Schöpfung Gottes zerstören oder nicht? Macht es etwas aus, wenn Menschen den Namen Gottes missbrauchen in ihrer Gegenwart? Macht es etwas aus, wenn sie selbst gesündigt haben? Verabscheuen sie das? Wenn nicht, wenn da eine Trägheit ist, dann wollen wir beten. Herr, gib mir einen viel stärkeren Hass gegen das Böse. Lass meine Liebe zu dir stark werden und meine Verabscheuung des Bösen noch viel stärker. Das Böse verabscheuend, die Liebe kommt darin zum Ausdruck. Und zwar die Echtheit der Liebe kommt darin zum Ausdruck. Weiter Vers 10. Dem Guten anhangend. Nun, die Liebe zu Gott liebt das Gute. Es ist nicht immer leicht zu wissen, was das Gute ist. Wenn man ein junger Christ ist, dann normalerweise weiß man es nicht so gut, wie wenn man schon eine Strecke mit dem Herrn gelaufen ist. Das sagt der Schreiber an die hebräischen Christen. Ein junger Christ, der hat noch nicht diese geübten Sinne zu unterscheiden, das Gute und das Böse. Aber das kann der Herr schenken, dass wir das Gute identifizieren können. Das Böse soll verabscheut werden und dem Guten soll angehangt werden. Das heißt, wo immer es Gutes gibt, da dürfen wir dabei sein. Hier ist eine Brücke zum Ungläubigen. Können Sie mit einem Ungläubigen über das Wetter sprechen? Wenn Sie das Wetter nur als Zeugnisbrücke sehen und keine Beziehung zum Wetter haben, dann wird das Zeugnis schwach sein. Können Sie mit einem Unbekehrten über Autos sprechen, über Bäume oder Frösche? Wenn das nur so Brückenthemen sind, ja? Für viele Christen sind das so irgendwie, nun, das brauche ich jetzt mal, damit ich aber zum echten Thema komme, ja? Ja. Aber der Gegenüber wird bald erfahren, was sie von seinem Thema überhaupt halten, an dem er Interesse hat. Wenn wir Zeugnis ablegen wollen, dann sollten wir bald herausfinden oder versuchen herauszufinden, was den anderen interessiert. In einem Thema so forschen, was interessiert ihn? Und dann darüber sprechen. Da fällt mir eine nette Geschichte ein von einem Evangelisten, das war schon aus der alten Zeit, als man noch Pferde hatte, mit denen man arbeitete, aber wir sind ja hier nicht weit von der Landwirtschaft, Sie haben wohl eine Beziehung dazu. Dieser Evangelist hörte von einem Landwirt, der sehr hart war dem Evangelium gegenüber, aber er wusste, dass er ein erfolgreicher Landwirt war, ein Bauer, der sehr viel auch auf seine Pferde hielt. Er hatte schöne Rosse. Eines Tages fährt er bei diesem Landwirt, bei diesem Bauer auf den Hof und ohne zum Haus zu gehen oder ohne den Landwirt zu grüßen, macht er sich auf den Weg zum Stall und steht und bewundert die Rosse. Und schließlich kommt der Mann auch in den Stall und sieht, wie dieser Mann da seine Rosse bewundert. Ach, sagt er, was haben Sie da für schöne Pferde? Die gefallen mir. Wie ist ihm das gelungen? Und so weiter und so weiter. Und da war sein Herz gewonnen, ja. Und ich glaube, wenn ich es richtig habe, die zwei gingen nicht aus dem Stall, bis der Mann auf den Knien war. Versuchen herauszufinden, was interessiert die Leute. Aber wenn Pferde nur eine Brücke sind, um einen Mann zu bekehren, ja, dann geht's schlecht. Dieser Mann wusste, dass Pferde an und für sich einen Wert haben. Und wenn man nie zum Thema Jesus kommt, man hat sich über etwas Gutes unterhalten. Sie brauchen nie über Jesus zu sprechen. Und wenn Sie nur über diese Dinge sprechen, das heißt, ich sage nicht, dass Sie nie Zeugnis ablegen sollen. Ich meine nur, dass diese Themen an und für sich zur Schöpfung gehören. Und Gottes Schöpfung ist gut. Das habe ich lernen müssen. Aber als ich das entdeckte, war das für mich eine Befreiung. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und darüber kann man sich unterhalten. Nun ist es ja so, dass unbekehrte Leute nicht nur an Sündigen interessiert sind. Der Fehler bei ihnen liegt, dass wenn sie an etwas Gutem interessiert sind, dass dieses autonom geworden ist. Was heißt das? unabhängig von Gott. Es ist ein Endziel in sich selbst geworden. Ferien, Bankkonten, Häuser und so weiter, das sind Ziele, Endziele geworden für sie. Da liegt der Fehler. Man liebt und ehrt die Schöpfung mehr, Römer 1, denn den Schöpfer. Da liegt der Fehler. Aber intuitiv weiß er, dass diese Dinge etwas Wert, einen Wert haben. Und wenn er nun einen Christen trifft, der nicht viel von diesen Dingen hält, dann traut er ihm nicht ganz. Dann stellt er sein Christentum in Frage. Denn intuitiv, das heißt in sich, weiß jeder Mensch, dass diese Dinge einen richtigen Wert haben. Nun gibt es solche, die das nicht glauben, aber im Allgemeinen. Und deshalb sollten wir Christen die Schöpfung nicht verabscheuen. Wir sollten sie nicht geringschätzen. Wir sollten eine Beziehung dazu haben. Und dann nicht nur zu dem Dinglichen, sondern zu dem Tun. Zu dem Tun von Nichtchristen. Es gibt viele Christen, die tun Gutes. Es genügt nicht, um Gott zu imponieren und sie durch die Tür zu lassen an Jesus Christus so vorbei. So ein kleines Türchen noch daneben. Nee, das genügt nicht. Aber es ist etwas Gutes. Auch im Heidentum ist sehr viel Gutes. Es ist nicht Christentum, aber es ist etwas Gutes. Und das sollten wir alles anerkennen. Darüber kann man sprechen. Wo immer etwas Gutes getan wird, da können wir dabei sein. Und deshalb können wir in einer Schule mit unbekehrten Lehrern zusammenarbeiten. In der Wissenschaft zusammen mit unbekehrten Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Am Bau mit Ungläubigen zusammenbauen, weil die Arbeit an und für sich einen Wert hat. Das ist etwas Gutes. Wir können auch ab und zu spenden, gemeinsam spenden für eine Katastrophe, die Linderung von Not bei Erdbeben und so weiter. Das können wir tun. Es gibt gewisse Komitees in einem Ort, da kann man mitarbeiten. Das Gute dem Guten anhangend, aber immer wissend um die Prioritäten, nicht wahr? Aber die Liebe kann sich hier äußern. In der, Vers 10, in der Bruderliebe zueinander, und jetzt kommt ein langes Wort im Grundtext, das muss man mit mehreren Wörtern wohl übersetzen. Ich habe es versucht, aber ich glaube, es ist mir nicht ganz gelungen. Das Wort beginnt mit dem Wort Freund und bedeutet freundlich sein. Das Wort Bruderliebe ist ein Wort, das Freundesliebe eigentlich bedeutet. Die Liebe, die man so in der Welt mit bei Freunden hat. Es gibt mehrere Wörter für Liebe im Grundtext und dies ist die Freundesliebe. Deshalb wird übersetzt Bruderliebe, die Liebe zu den Brüdern. Diese soll freundlich sein, sie soll von natürlichem Empfinden gekennzeichnet sein. Man soll echt einander zugetan sein, man soll etwas für den anderen empfinden. Ganz natürliche Freunde sein. Christen sollten Freunde untereinander sein, sagt Paulus. Sie sollten einander zugetan sein, etwas füreinander empfinden. So schnell will das natürlich abreißen. Aber wenn etwas abgerissen ist, soll es wieder repariert werden. Die Liebe kann geheilt werden. Wenn da etwas in die Brüche gegangen ist, dann sollte da geheilt werden. Oft lassen wir Risse sehr schnell entstehen und dann Risse bleiben, wo die Namen von Christen Grenzen gesetzt haben. Ganz praktisch einmal, haben Sie auch nicht-baptistische Freunde? Ich bin hier eben nun in einer baptistischen Kapelle. Ich setze nicht voraus, dass die Leute, die jetzt da sind, nur Baptisten sind. Aber ich spreche jetzt mal zu den Baptisten dieser Kapelle. Haben Sie auch Freunde Christen? Hier in Brogging oder in der Umgebung, die nicht Baptisten sind. Die gehören auch zum Leib Christi. Wer an Jesus Christus glaubt, ist mein Bruder. Ob er so getauft ist wie ich oder nicht, solange er an Christus glaubt, ist er mein Bruder oder meine Schwester. Und da gehört diese Liebe hin, da gehört diese Freundschaft hin, diese Beziehung, dieses Zugetan, dieses Empfinden, diese Zugeneigtheit hin. Weiter. Einer dem anderen in der Ehrerbietung zuvorkommt, nicht nur an der Tür, sondern auch ganz praktisch überall, dem Nächsten das Gute zuschieben, ihm den Vorteil geben, in der Ehrerbietung ihm zuvorkommen. Nun, das sieht dann bald kindisch aus in einigen Fällen, aber das ist liebliche Kindheit, kindisch. Das ist lieblich kindisch. Es kann auch natürlich ungut sein, aber sehr, sehr selten. Darin kann man sich schon üben, in der Ehrerbietung dem anderen zuvorkommen. Vers 11. Nicht säumig seiend im Fleiß. Nun, wie kann man säumig sein im Fleiß? Wenn man fleißig ist, ist man doch nicht säumig. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn sie ein fleißiger Mensch ist, fleißig für Jesus, dann zeigt sich ihre Liebe darin. Denn die Liebe macht fleißig. Die Liebe zu Jesus will schnell den Willen Gottes tun. Im Vater unser beten wir, das ist meistens ein unvollständiges Gebet, ich glaube, deshalb bekommen wir es nicht ganz mit. Dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Das ist schlechtes Deutsch, wussten Sie das? Entschuldigen Sie, aber meine Muttersprache ist Deutsch. Ich bin nicht nur Kanadier, sondern meine Muttersprache ist Deutsch. Dein Wille geschehe, das ist Konjunktiv, das heißt ein Wunsch, ein Gebet, so möchte es sein. Dein Wille geschehe, wie er im Himmel, jetzt müssen Sie eine andere Form von Geschehen haben, sonst bleibt der Satz unvollständig und falsch. Sie können nicht darauf hören, wie im Himmel, sondern was muss jetzt kommen? Wie soll der Wille auf Erden geschehen? Wie er im Himmel geschieht. So. Nicht wie er im Himmel geschehe, sondern wie er geschieht. Und er geschieht da. Ja? Wie? Von wem? Von den Engeln. Und von jedem Teil der Gottheit. Der Sohn tut den Willen des Vaters, der Geist tut den Willen des Sohnes und des Vaters. Und die tun diesen Willen prompt und vollständig, und auch die Engel. Da ist kein Bruchteil von Ungehorsam oder Säumigkeit. Da ist sofortiger Gehorsam und zweitens vollständiger Gehorsam. Und jetzt sagt Jesus, Jungs, ihr 12, betet so. Zu meinem Vater, dein Wille geschehe hier auf Erden, so wie er im Himmel geschieht. Das ist eine ganze Menge da drin, nicht wahr? Da, glaube ich, haben wir eine ganze Menge zu lernen. Die Liebe zu diesem Gott macht fleißig, seinen Willen zu tun. Und jetzt sagt Paulus hinzu, in diesem Fleiß sei man nicht säumig. Da sind zwei Möglichkeiten, beim Fleiß noch säumig zu sein. Erstens kann der Fleiß aufhören. Und dann wird man säumig. Man soll also beim Fleiß dabei sein, nicht säumig werden. Zweitens, es gibt eine ganze Menge fleißige Leute, die verschwenden furchtbar viel Zeit. Haben Sie schon mal gemerkt? Bei uns in der Nähe wohnt ein Bauer, oder wohnt eigentlich im Dorf, ich hatte wohl keine besondere Landwirtschaft, aber er hatte so einen kleinen Hof da, vielleicht einiges an Vieh. Von dem sagte man, der sei so schnell, dass er sich zwischen Haus und Stall begegnen würde. Wie viel er getan hat, weiß ich nicht. Aber es gibt Leute, die sind sehr geschäftig, die sind sehr schnell, aber furchtbar planlos und dadurch versäumen sie viel Zeit. Verschwenden sie viel Zeit. Sie säumen, sie kriegen nicht getan, was getan werden sollte. Christen sollten ihre Zeit richtig einteilen. Die Liebe verlangt es. Denn die Zeit ist Gottes Zeit. Unsere Zeit steht in seinen Händen, heißt es. Nicht nur unser Schicksal, sondern jeder Tag gehört Gott. Und er soll für Gott gebraucht werden. Die Liebe verlangt das, die echte Liebe. Nicht säumig seiend im Fleiß, brennend im Geist, in unserem Geist. Nicht im Heiligen Geist notwendigerweise, das auch, durch den Heiligen Geist brennend sein, aber in unserem Geist brennend sein, das heißt nicht kühl sein. Das heißt nicht, dass man nicht nüchtern sein sollte. Der Heilige Geist macht sehr nüchtern. Aber bei aller Nüchternheit sollte man auch brennend in der Liebe sein. Es sollte uns um die Gerechtigkeit zu tun sein, es sollte uns um die Sache Jesu zu tun sein. Wir sollten die Sünde verabscheuen, sollte etwas in uns brennen. Und wenn es nicht da ist, und das kann sehr schnell geschehen, wie? Indem man Sünde nicht bekennt. Ich würde einmal ermutigen dazu, man muss es nicht so oft tun, aber ab und zu sollte man mal ein bisschen Inventar machen. Vielleicht an einem Abend oder Sonntagnachmittag ein bisschen in sein Leben schauen und fragen, Herr, gibt es in meinem Leben etwas, das noch in Ordnung zu bringen ist? Wenn Sie ein junger Mensch sind, ist es möglich, dass es dabei etwas mit den Eltern zu tun hat, mit den Geschwistern. Sind die harten Worte bereinigt? Eltern, haben Sie es bei den Kindern bereinigt? Oder was machen Sie mit diesen kleinen Sachen? Oder bei der Frau? Sehr schnell geschieht da etwas. Und dann hat man nicht so den Mut, da Stellung zu nehmen, das vergisst man und naja, wir lieben uns ja und so weiter. Aber es wirkt wie Schlamm, das dann das Verhältnis zudeckt und dann wird man träge. Und viele Christen fragen sich, warum es nicht weitergeht. Eben, weil wir Gras wachsen lassen über diese Sünden. Wir bekennen sie nicht. So bald wie möglich, nachdem sie begangen wurden. Ja? Gleich bekennen. Und was heißt bekennen? Bekennen heißt, dasselbe sagen, wie der andere sagt. In diesem Fall, wie was Gott sagt. Wenn Gott sagt, das war hart, dann sage ich, das war hart und lieblos. Wenn Gott sagt, das war die Unwahrheit, dann sage ich, das war die Unwahrheit. Das heißt, wir bitten nicht gleich um Vergebung, sondern wir sagen zuerst, was wir getan haben und stellen es als Sünde hin und bitten nicht um Entschuldigung. Nein, wir beschuldigen uns. Wir bitten um Vergebung, aber nicht um Entschuldigung. Denn wir haben ja Schuld. Wir können nicht entschuldigt werden. Uns kann vergeben werden, aber unsere Schuld ist da, bis sie vergeben ist. Das kann den Geist träge und kühl machen, auch in der Beziehung zu Jesus Christus. Und dann kommt ein anderer Satzteil, dem Herrn dienstleistend. Wie lautet es da bei Ihnen? Dem Herrn oder in der richtigen Zeit? Hat jemand etwas anderes hier in Vers 11 bei der dritten Aufforderung? Zuerst nicht säumig sein dem Fleiß, dann brennend im Geist und beim dritten steht dabei in allen Herr. Schicket euch in die Zeit. Danke. Aha, sehr gut. Dem Herrn als Sklaven dienen. Ich glaube, Sie wissen, dass die Bibel nicht zuerst in Deutsch geschrieben wurde. Sie wurde in verschiedenen Sprachen geschrieben, hauptsächlich Hebräisch und Griechisch und dann etwas in Aramäisch. Das Neue Testament ganz im Griechischen. Und nun gibt es in der Christenheit noch einige exemplarischen vom Griechischen, aber nicht die ursprünglichen Schriften, die sind schon weg. Aber was man damals abgeschrieben hat und wie das so ist beim Abschreiben, man kann ja Fehler machen. Und bei diesem Vers gibt es zwei Arten von Schreibweisen. Die eine Handschrift lässt uns lesen, zur richtigen Zeit oder zum richtigen Zeitpunkt Sklavendienst leistend. Und die andere Handschrift lässt uns lesen, dem Herrn Sklavendienst leistend. Luther hat die andere Handschrift vor sich gehabt. Und ich habe die auch in Buchform. Die könnte die bessere sein, es ist schwer zu wissen, aber beides passt. Was immer hier der Fall wäre, beides passt, beides könnte der Fall sein. den Herrn Sklavendienst leistend. Übrigens, es gibt verschiedene Wörter für dienen. Das eine Wort, das wir noch in dem Wort Diakon haben, das griechische Wort lautet Diakonos, also Diakon, und dann im Griechischen hat man Os noch hinzu. Wir haben nur das, die zwei Silben oder die drei, Diakon. Das bedeutet zu Tisch dienen, wie ein Kellner, oder überhaupt solch einen Dienst tun. Das ist etwas erhabener als das Wort, das wir hier haben. Dieses Wort heißt, das zu tun, was ein Sklave tut. Es ist ein Tätigkeitswort, oder das Wort Sklave wird zum Tätigkeitswort. Das heißt, dem Herrn sklavend. Ja? Man tut den Dienst eines Sklaven oder dient wie ein Sklave. Und das erinnert uns daran, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern dem Herrn, nicht wahr? Und dass wir bereit sein sollten, ohne Lohn zu arbeiten. Ist nicht immer leicht. Nun kann ich an dieser Stelle vielleicht einmal die Gelegenheit nehmen, Ihnen öffentlich zu danken für die reiche Gabe, die ich mitnehmen durfte. Das vorige Mal, als ich hier war, das war überraschend, eine überraschend große Gabe. Herzlichen Dank dafür. Es gibt, nur damit Sie wissen, dass es nicht immer einfach ist. Gesetzt den Fall, Sie hätten den ganzen Tag gearbeitet für jemanden, Sie würden am Abend nichts bekommen dafür. Das gibt es. Vor Jahren einmal habe ich einen Dienst bei Studenten getan. Dann haben sie gefragt, was bekommen Sie dafür? Ich sage, ich tue meinen Dienst grundsätzlich umsonst. Und dann bekam ich auch nichts. Ja? Das muss man dann in Kauf nehmen. Der Herr nimmt mich oft beim Wort. Ja? Ich habe beschlossen, meinen Dienst tue ich grundsätzlich umsonst. Und wo das Geld herkommt, das ist seine Sache. Ob das in Verbindung mit der Arbeit steht. Ich kann von hier gehen und brauche nichts mitzunehmen. Ja? Ich muss lernen, meinen Dienst zu tun, unabhängig von dem, was ich daran anschließen könnte. Und das geschieht auch oft. Da kommt mir einmal Geld von einer ganz unerwarteten Richtung. Und das ist herrlich, so zu leben. Nicht jeder lebt so. Aber es ist schon ein Abenteuer. Andere leben anders. Ich hoffe, dass Sie alle wissen, dass jeder Monatslohn ein reines Geschenk ist. Oder betrachten Sie das nicht so? Ihr Monatslohn ist ein Geschenk. Sie verdienen das nicht. Sie haben kein Anrecht darauf. Sie sind alle Sünder. Haben Sie mal gedankt für Ihren Arbeitsplatz? Inzwischen müsste es deutlich geworden sein, dass es nicht selbstverständlich ist, ja? Und dass dieser Arbeitsplatz überhaupt noch etwas einbringt, dass wir nicht Sklaven sind, wie die ganze Menge hinter dem Ural. Dafür sollten wir dankbar sein. Nachdem wir gehört haben, dass es anders sein könnte und dass andere Menschen wirklich umsonst arbeiten müssen. Und dann wird ihnen noch das Leben so langsam genommen. Alles, ob sie das so erleben oder so, alles ist pure Gnade. Und wir sollten immer dafür dankbar sein. Dem Herrn Sklavendienst leistet. Es für den Herrn tun. Paulus sagt, die Schrift sagt, wir sollten alles so tun, als würden wir es für den Herrn tun. Am Arbeitsplatz, wenn Sie Maurer sind, ich lege jetzt Steine, Backsteine für den Herrn. Ja? Ich streiche jetzt an für den Herrn, damit er schauen kann, Junge, das war ganz nett. Ja? Damit er damit zufrieden ist, unter diesen Umständen natürlich. Es muss nicht vollkommen sein, er kennt die Umstände. Ja? Er kann dann daran sich freuen. Alles für den Herrn tun. Natürlich soll auch jeder seinen geistlichen Dienst haben, über die Gemeinde und so weiter. Dem Herrn Sklavendienst leisten. Aber es könnte ja anders heißen. Das griechische Wort könnte Kairos heißen, das Wort für Herr ist Kyrios. Sie merken schon, dass sehr schnell ein Abschreibfehler hätte eintreten können. Zwischen Kyrios und Kairos kann man sie schnell verwechseln. Also Kairos, das ist der richtige Zeitpunkt. Das heißt, wir würden lernen müssen, in der Liebe den richtigen Zeitpunkt zu finden, einen Dienst zu tun, denn diesen Dienst dann als Sklaven zu tun. Darüber kann man auch nachdenken. Wie Luther auf die Formulierung gekommen ist, schickt euch in die Zeit, weiß ich nicht. Ich glaube, heute ist das uns nicht sehr dienlich. Aber wenn Sie dort bei Luther dann es umschreiben können, für sich, im richtigen Zeitpunkt Sklavendienst leisten, dann können Sie mal darüber nachdenken. Weiter. Vers 12. In der Hoffnung euch freut. Wenn in der Bibel im Neuen Testament Hoffnung steht, dann werden wir wohl meistens an die Wiederkunft Christi denken müssen. Das Wort Hoffnung lässt uns sehr schnell an die Wiederkunft Christi denken. Und von dort her können wir überhaupt hoffen auf Zwischenereignisse. Wer aber nicht eine Hoffnung hat auf die Wiederkunft Christi, dem wird es schwerfallen, hoffnungsvoll zu leben in dieser Zwischenzeit. Von daher lebt unsere ganze Hoffnung. Und in dieser Hoffnung, dass der Herr Jesus bald kommt oder wenigstens jede Zeit kommen könnte, sollten wir froh sein, sagt Paulus. Da schwingt etwas mit, glaube ich, nicht wahr? Unter welchen Umständen könnten wir uns nun nicht freuen, wenn Jesus heute käme? In der Liebe sollen wir heilig sein. In der Hoffnung euch freuend. Und dann, jetzt kommt ein interessantes Wort. Wahrscheinlich haben Sie dort Trübsal, ja? Oder Bedrängnis oder Drangsal. Das Wort kann auch Druck heißen oder Stress. Hat Elbefelder was anderes?
Drangsal.
Ja. Das griechische Wort bedeutet Druck oder wenn es anfängt zu quetschen. Wenn das Leben uns an den Hals will. Wenn der Atem ausgeht. Wenn der Druck von jeder Seite härter wird, wenn unser Leben erstickt werden will. Es ist zu viel, ja? Wir können es nicht mehr tragen und wir haben Angst, wir würden sterben. Das ist jedoch der letzte Wunsch bei uns, der höchste, der stärkste, weiter am Leben zu bleiben. Wir wollen sein. Und wir wollen nicht weiter nur sein, sondern wir wollen etwas Wichtiges sein. Wir wollen etwas bedeuten. Das sind gesunde Verlangen. Und wenn es jetzt darauf ankommt, dass unser Ruhm genommen wird oder unser Leben bedroht ist, was sagt Paulus dann? Ausharren. Das Wort bedeutet darunter bleiben. Ich habe einmal über dieses Wort gesprochen in einer, ja, man könnte es eine Freizeit sein, eine Ferienbibelwoche. Und hinterher hatte ich ein Gespräch mit einer Dame. Ich habe dann sehr stark betont, darunter bleiben, habe das dann von der griechischen Sprache her beleuchtet. Hinterher hatte ich ein Gespräch mit einer Dame, die es sehr, sehr schwer im Leben hat. Aber sie sagte, ich will darunter bleiben. Aber als sie ihre Situation schilderte, dann bekam ich ein schlechtes Gewissen. Dann merkte ich, das war doch einseitig. Wissen Sie, manche Wahrheiten haben in der Bibel zwei Seiten. Die Bibel lehrt nicht nur, dass man darunter bleibt. Die Bibel lehrt auch die Fluchtmöglichkeit. Es ist nicht verkehrt, mal zu fliehen, von der Lebensgefahr wegzulaufen. Ein Missionar zum Beispiel in einem Land, wo plötzlich eine Umwälzung in der Regierung ist oder in den Lebensgewohnheiten, muss sich jetzt fragen, soll ich außer Landes oder soll ich bleiben? In China damals, 1948, haben einige Missionare gesagt, wir gehen. Andere, wir bleiben noch ein bisschen länger. Und andere, wir bleiben überhaupt, wenigstens einer. Und er lebte dann unter den Chinesen, unter dem kommunistischen Regime. Das ist nicht leicht zu wissen, was man tun soll. Jeder muss dann wissen, was der Herr von ihm will. Paulus bespricht dieses Thema ganz kurz in 1. Korinther 7. Er weiß also auch um die Entkommensmöglichkeit. Zum Beispiel für einen Sklaven sagt er, wenn du die Möglichkeit hast, frei zu werden, werde frei. Das ist ganz in Ordnung. Sonst normalerweise sagt er, müssen wir bereit sein, da zu bleiben, wo der Herr uns zu sich gerufen hat. Da wollen wir ihm dienen. Natürlich, es gibt gewisse Berufe, die müssen sofort geändert werden, wenn man zum Glauben kommt. Wenn eine Prostituierte zum Glauben kommt, die darf nicht in dem bleiben, was sie war. Ja? Da muss der Beruf geändert werden. Aber sonst andere Situationen, wenn wir jetzt zurückkommen zum Thema Bedrängnis oder Druck oder Stress. Es gibt Situationen, wo wir den leichteren Weg wählen dürfen. Da muss jeder wissen, wo sein Platz ist. Das ist nicht immer leicht zu wissen. Aber der Herr kann uns Führung geben. Der Herr kann es uns deutlich machen in unserem Geiste. Dies ist jetzt mein Platz. Und wenn er will, dass wir da runterbleiben, dann wollen wir ausharren. Wenn der Herr uns in eine weglose Situation, ja? Ausweglose Situation hineinstellt, dann wollen wir da bleiben, dann wollen wir es annehmen. Aber auf der anderen Seite wollen wir nicht so schicksalsgebunden sein wie die Mohammedaner, ja? Oder wie einige extreme Protestanten. Wir haben in Holland gewohnt und dort auch gedient. Und da machte man sich mitunter lustig über die sehr strenge Theologie der strengen Calvinisten oder der strengen Reformierten. Da waren einige Leute, die dachten, alles was geschieht, war von Gott direkt geplant. Da haben sie Geschichte erzählt von dem Mann, der die Treppe runtergefallen war. Als er aufstand, sagte er, Gott sei Dank, das ist jetzt vorbei. Das war geplant. Ja, jetzt war er dankbar, dass das hinter sich war. In der Bedrängnis ausharrend, nicht nur so schicksalshaft, sondern wissend, dass der Herr jetzt hier einen Platz für mich hat. Ich will schnell die Verse fertig machen, bis 13. Beharrlich seiend im Gebet, darin zeigt sich die Liebe. Die Echtheit der Liebe offenbart sich im Gebet, ob wir den Herrn lieben oder nicht. Der Faden des Gebetes will wohl noch am schnellsten von allen Fäden unseres Lebens abreißen. Da müssen wir arbeiten. Es gibt zwei, man hat gesagt, es gibt zwei Geheimnisse eines glücklichen Christenlebens. Diese zwei Geheimnisse sind Bibel und Gebet. Und nichts ist so schwer durchzuführen. Nichts ist so schwer durchzuhalten als Bibel lesen und beten. Scheint so einfach zu sein, nicht? Aber ich glaube, die meisten haben hier eine Resonanz in sich. Dabei bleiben, Gott zu sich reden lassen. Denn wenn wir die Bibel lesen, redet Gott, ob wir das merken oder nicht. Sagen Sie nicht, ich habe nichts von der stillen Zeit. Sie haben genauso viel, wie Sie gelesen haben. Das ist Ihr Teil. Denken Sie ja nicht, dass Gott noch auf einer neuen Ebene darüber irgendwie zu Ihnen reden wird. Übrigens, diese Formulierung, die wir heute oder schon seit vielen Jahren haben, im pietistischen Raum, Herr, rede zu mir durch dein Wort. Oder wenn wir dein Wort hören, und so weiter. Das ist nicht ganz richtig. Denn wenn sein Wort zu uns kommt, das ist sein Reden. Das ist pietistisch. Wenn Sie wissen, was, vielleicht wissen Sie, was das ist. Das heißt, in pietistischen Kreisen spricht man so, weil man erkannte, dass das Wort Gottes nicht so nur so trocken sein soll. Es soll lebendig sein. Das stimmt. Nur hat man gleichzeitig eine neue Auffassung bekommen vom Reden Gottes, das nicht biblisch ist. Und die Gefahr dabei ist, dass wir in eine andere Theologie hineinraten, von der wir vielleicht nicht wussten, dass es eine Gefahr war, nämlich die Batsche. Barth, der Basler Theologe, sagte, die Heilige Schrift ist so, wie sie da ist, nicht Gottes Wort. Aber wenn ich dieses Wort höre und es kommt zu mir, dann lässt Gott es zu Wort werden, wenn ich es höre. Je nachdem. Das ist verkehrt. Dieses Wort wird nicht Wort, es ist Wort. Es wurde mir einmal sehr eindrücklich, als wir in Jerusalem an einer Konferenz teilnehmen durften und im Gottesdienst hatte ein amerikanischer Pfarrer die Schrift zu lesen. Und bevor er begann zu lesen begann, sagt er, gab er bekannt, Gott wird jetzt zu uns reden, wenn wir die Schrift lesen. Keine Frage. Ja. Jetzt redet Gott. Das hieß, jetzt waren wir darauf eingestellt. Wenn er liest, dann müssen wir jetzt hören. Nicht erst die Worte hören, dann hoffentlich ist da so ein Wort für mich, so auf einer neuen Ebene. Ja? Kennen Sie das? Das ist sehr gefährlich. Gott wird zu uns reden, wenn wir dieses Wort ernst nehmen. Dieses Wort hier. Das ist sein Reden. Und das wollen wir ernst nehmen. Beharrlich seiend im Gebet, also Wort Gottes, sich mit Wort Gottes beschäftigen und mit dem Gebet. Das ist nicht einfach. In einem redet Gott zu uns, wie gesagt, und im anderen reden wir zu Gott. Übrigens, beim Gebet ist auch eine verkehrte Auffassung eingedrungen in christliche Kreisen. Vielleicht ist eine Hilfe, wenn ich auf diese Dinge aufmerksam mache. Man sagt sehr oft, Gebet sei eine Zweibahnstraße. Das stimmt nicht. Gebet ist nur eine Einbahnstraße. Die stille Zeit ist eine Zweibahnstraße. Gott redet zu mir, wenn ich die Bibel aufschlage oder wenn Gottes Wort zu uns kommt, durchs Hören oder Lesen. Und wenn ich bete, rede ich zu Gott. Gebet ist per Definition das Reden zu einem Gott. Und richtiges Beten ist das Reden zum richtigen Gott, den wahren Gott, zu dem wahren Gott. Gebet ist nur Reden zu Gott, nicht Reden Gottes zu mir. Das ist nicht Gebet. Gott betet nicht zu mir. Ja? Und es geschieht kein Beten, wenn Gott zu mir redet. Dann spricht er, nicht ich. Aber wenn ich spreche, das zu ihm, das ist Beten. Ob das Lobpreis sei, ob das Bekennen von Sünde ist, ob das einfach Erzählen ist, ihm erzählen, wie das in dem Psalmen oft geschieht, oder ob das eine Fürbitte ist. Und dann 13, Vers 13, anteilnehmend an den Nöten der Heiligen. Wir haben hier ein interessantes Wort. Vielleicht haben einige von Ihnen schon mal das Wort Koinonia gehört. Es wird heute sehr schnell gebraucht. Das ist das griechische Wort für Gemeinschaft. Jetzt will ich Ihnen mal wörtlich übersetzen hier, oder ziemlich wörtlich. Das heißt vom Grundtext her, Gemeinschaft habend mit den Nöten der Heiligen. Wie kann man Gemeinschaft haben mit Nöten? Das klingt undeutlich. Wenn man das so sagt, dann bekommt man nicht mit, was gemeint ist. Gemeinschaft hier heißt mitteilen. Ich habe Anteil, das heißt, ich trage etwas bei zur Linderung der Not von anderen Heiligen. Das heißt also, wir sollen gebefreudig sein, wo Gläubige Not haben. Die Bibel lehrt ja, dass die Gläubigen, die Not der Gläubigen unsere erste Verantwortung ist, nicht die von Ungläubigen. Insofern wir Gelegenheit haben, auch da. Aber die erste Verantwortung ist, wenn wir Not lindern wollen, die Not der Gläubigen, der Heiligen. Heilige heißen sie, weil sie ihre Sünden vergeben sind, weil Jesus Christus ihre Heiligung ist. Also da sollten wir Umschau halten. Nun denken Sie, ja, aber wir wohnen in Deutschland. Das ist doch alles sozial geregelt. Und wenn Sie das meinen, dann ist vielleicht noch eine Überraschung da für Sie. Es gibt sehr, sehr viel Not. Auch äußerliche Not. Wir sollten mal einmal aufpassen, wo gibt es Not unter Christen, die wir kennen? Und dann versuchen, sehen, was können wir da beitragen zur Linderung dieser Not? Und das Letzte, euch der Gastfreundschaft befleißigend. Nun sagen einige Leute, ja, das war damals so. Damals gab es nicht so ein Gasthaus an jeder Ecke in einem Dorf oder so viele Möglichkeiten zur Übernachtung. Und dann war man natürlich angewiesen, wenn man unterwegs war, auf die Gastfreundschaft der Gläubigen. Und so kann man Gottes Wort zunichte machen. Es geht sehr schnell. Das Wissen um die damalige Zeit kann eine große Hilfe sein. Man muss immer aufpassen, das habe ich gelernt, man muss immer aufpassen, dass man aus der Umwelt nicht eine neue Bibel für die Bibel macht. Dass unser Wissen um die Wissenschaft oder die damalige Zeit, Geschichte und so weiter, dass das nicht zu einem neuen Maßstab wird für die Bibel. Es bleibt dabei, Christen sollten gastfreundschaftlich sein. Bereit sein, das Haus zu öffnen. Und ich glaube, ich habe in diesen Tagen schon gesagt, dass wir heute mehr denn je gefragt sind. Nun, soweit für heute. Morgen wollen wir, so Gott will, Fortsetzung machen. Wir neigen noch einmal das Haupt zum Gebet. Herr, ich will dir danken, dass du Gnade gabst für den heutigen Abend. Danke, Herr, für dein Wort, für den Text, der dran war. Du bist dann mit einem Scheinwerfer durch die Reihen gegangen. Und dieser leuchtet auch in mich hinein. Hilf uns, Herr, allen, Stellung zu nehmen zu dem, das du uns gezeigt hast, und dann da mit deiner Hilfe und Gnade zu handeln. Amen.